0816. Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0816 Alle Tassen im Schrank. Ich bin heute bei Pro Familia und mir gegenüber sitzt Berivan. Und Berivan ist psychologische Psychotherapeutin und arbeitet bei Pro Familia als Beraterin. Hallo Berivan.
Hallo Cornelia. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Berivan, was macht denn Pro Familia überhaupt?
Pro Familia setzt sich für die sexuellen und reproduktiven Rechte aller Menschen ein und das vor allem in Form von Beratung, aber auch von Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, wir setzen uns auch für die politische Umsetzung von zum Beispiel sicheren Verhütungsmitteln beziehungsweise Verhütungsmitteln, die für alle zugänglich sein sollen, aber auch zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche, die im besten Fall eine Gesundheitsregelung, Platz in der medizinischen Versorgung bekommen und nicht mehr im Strafgesetzbuch stehen. Genau, dafür setze ich Pro Familia vor allem ein.
Mit was für Anliegen und Themen kommen denn die Menschen, die von euch beraten werden?
Ja, es kommen sehr diverse Menschen, sage ich mal, zu Pro Familia, also von Jugendlichen bis Erwachsenen, weil wir hier die sexuelle Bildung zum Beispiel haben, die auch in Schulen geht und Sexualaufklärung betreibt, aber auch Schulklassen hierher kommen oder Fortbildung in Kindergärten für Erzieher zum Beispiel stattfinden. Es kommen hier aber auch Menschen her, zum Beispiel für eine Paarberatung, Paar- und Sexualberatung, die ich auch mit anbiete, schwangere Personen, die Schwierigkeiten haben mit der Schwangerschaft oder die sich zu finanziellen Themen beraten lassen möchten, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen möchten und dafür eben auch die Schwangerschaftskonfliktberatung machen müssen, leider. Also es ist eine Pflichtberatung, die wir hier anbieten und auch vertrauliche Geburten begleiten. Also alles rund um Adoption zum Beispiel, Kindsfreigabe letztendlich. Ich überlege gerade, ob ich noch was vergessen habe. Verhütung. Also wir haben hier MedizinerInnen, eine Psychologin, das bin ich, SozialpädagogInnen und was noch? Ja, sehr viele weitere Angestellte, die zum Beispiel auch im Erstkontakt arbeiten, die den ersten Kontakt letztendlich darstellen.
Wow, das klingt sehr, sehr vielfältig.
Ist es tatsächlich. Deswegen fällt es mir auch so schwer, es irgendwie so rund und kompakt einmal hier vorzustellen, weil wir wirklich sehr viel auch anbieten und sehr breit vertreten sind.
Was ist dein Bereich? Was machst du hier?
Mein Bereich ist, wie gesagt, die Paar- und Sexualberatung. Ich begleite vertrauliche Geburten, bin in der Schwangerschaftskonfliktberatung tätig und begleite letztendlich alles rund um Schwangerschaft, Krisen, zum Beispiel nach einem Schwangerschaftsabbruch, nach einer Fehlgeburt oder Totgeburt, Krisen in der Schwangerschaft und vieles mehr.
Erstmal vielleicht vorab gefragt, kostet die Beratung bei euch denn etwas?
Es kommt auf die Beratung an. Also eine Schwangerschaftskonfliktberatung ist kostenfrei. Die ist ja leider auch verpflichtend. Andere Beratungen, wie zum Beispiel die Paarberatung, kostet eine Gebühr von ungefähr 50 Euro, soll aber nie an der Gebühr scheitern. Also Einzelberatungen liegen bei 40 Euro und Paarberatung bei 50 Euro. Aber wenn das Paar zum Beispiel, also wenn es Auszubildende sind, StudentInnen, wie auch immer, oder BürgergeldempfängerInnen, dann reicht auch ein symbolischer Beitrag.
Und wie oft kann man bei euch zur Beratung kommen? Gibt es da ein bestimmtes Kontingent oder?
Das hängt von der Beratung ab. Bei der Schwangerschaftskonfliktberatung ist das so, dass Menschen, ich sage jetzt mal, so oft kommen dürfen, bis sie eben eine Entscheidung getroffen haben. Also wir gleiten in dem Entscheidungsprozess. Hängt natürlich auch von unseren Kapazitäten ab, aber wir sind sehr bemüht, das möglich zu machen. Bei der Paar- und Sexualberatung ist das schon auch begrenzt. Also der Unterschied ist einfach, dass wir hier keine Themen durcharbeiten können, sondern nur Impulse setzen können. Und da sind wir begrenzt auf bis so ungefähr 12 Sitzungen. Ungefähr.
Fangen wir mal mit dem Thema Schwangerschaftskonfliktberatung an. Wie ist das denn, wenn Menschen zu dir kommen? Erlebst du die zum Beispiel meistens als entschieden oder noch unentschieden? Ist das ein längerer Prozess?
Ich würde sagen, jetzt eine grobe Schätzung, 80% sind entschieden. 20% kommen mit der Frage, ne, nach Entscheidungshilfen auch. Das liegt bei uns hier in Hamburg vor allem daran, dass wir im Erstkontakt schon, ich sage jetzt mal, selektieren. Es kann eben sein, dass da auch im Prozess, also in den nächsten Tagen letztendlich nochmal eine Frage aufkommt oder eine Unsicherheit, eine Ambivalenz letztendlich, die dann nochmal Thema wird, auch wenn es ein entschiedener Termin letztendlich ist. Also wir unterscheiden zwischen einer entschiedenen Person und einer nicht entschiedenen Person. Entsprechend ist auch die Zeit dann angepasst. Und wenn im Prozess einfach rauskommt, dass sie noch mehr Zeit braucht, dann bieten wir das auch an, dass wir einen weiteren Termin vereinbaren zum Beispiel. Aber wichtig ist, dass wir ergebnisoffen beraten. Ganz klar.
Du hast gesagt, die Zeit wird angepasst und dann denke ich mir, ja, das macht ja Sinn, wenn jemand entschieden ist. Da frage ich mich auch, wenn jetzt ein Mensch kommt und entschieden ist, ich möchte die Schwangerschaft nicht, ich möchte sie abbrechen. Mhm. Und das ist ja, hast du, glaube ich, eben schon gesagt, eine Sache, die als Auflage gemacht werden muss vor einem Schwangerschaftsabbruch.
Richtig.
Wie kommen diese Menschen zu dir? Ist das, dann kann ich mir das vorstellen als ein 5-Minuten-Termin oder wie erlebst du das?
Ja, also wir haben da so einen Zeitraum von einer halben Stunde ungefähr und meistens braucht man auch so die halbe Stunde. Es ist so, dass wir keine Menschen dazu zwingen, diese halbe Stunde auszuhalten oder auszuharren, sondern es geht darum, dass die Beratung, wie gesagt, ergebnisoffen ist. Wir sind ganz klar schweigepflichtig und in solchen Gesprprächen kommt dann trotzdem auch, also weil wir auch verpflichtet sind, diese Frage zu stellen, was denn die Beweggründe auch sind. Ne? Sie müssen nicht antworten, das ist ganz wichtig, das beruht also auf Freiwilligkeit, also es ist eh schon eine verpflichtende Beratung, deswegen versuchen wir es so angenehm wie möglich auch zu gestalten, dass es letztendlich auch als eine Freiwilligkeit erlebt wird. Ne? Also die meisten kommen zu uns und haben erstmal die Befürchtung, dass sie sich rechtfertigen müssen, um diese Beratungsbescheinigung auch zu bekommen. Zum Glück gehen die meisten dann auch in einem entspannten Gefühl auch aus und sagen dann auch immer, ich habe es mir ganz anders vorgestellt und das ist auch voll das tolle Gespräch und total hilfreich, als eben in mehrere Richtungen geht, also bezogen auf die Schwangerschaft, aber es dann nicht nur um den Abbruch an sich geht, sondern eben die Themen, die sie in dem Rahmen beschäftigen. Wichtig ist natürlich, dass wir alle Informationen mitgeben. Wenn die Person schon, ich sage jetzt mal, aufgeklärt ist oder konkrete Fragen hat, dann beantworten wir auch nur diese konkreten Fragen. Oft ist es so, dass sie einen Rundumblick eigentlich bekommen möchten und wir dann zu den Methoden aufklären, den Kosten und so weiter.
Also das heißt, dass ein Großteil auch tatsächlich um den Ablauf und die möglichen Verfahren geht für einen Schwangerschaftsabbruch?
Genau, bei einer entschiedenen Person schon, ja.
Was sind weitere Themen oder Fragen, die du häufig erlebst?
Scham und Schuldgefühle, auch bei entschiedenen Personen. Also gerade das Thema, dass sie nicht mit anderen darüber sprechen wollen auch und können teilweise, dass sie oft alleine damit sind, teilweise mit PartnerInnen oder ohne, also Scham und Schuld ist da ein großes Thema. Auch der Frauenärztin gegenüber.
Was rätst du den betroffenen Menschen? Wie können die damit gut umgehen?
Vor allem Gespräche und Zeit. Also das Zeitvergehen muss, damit man eben auch gut damit zurechtkommt. Dabei will ich aber nicht sagen, dass es immer ein Problem sein muss. Ne? Also letztendlich ist jede Entscheidung, die wir im Leben treffen, ein Abschied von einer anderen Möglichkeit, immer auch eine Trennung letztendlich. Und die darf auch betrauert werden. Ja? Also das heißt nicht, dass wenn man diese Entscheidung auch bewusst trifft, ich sage jetzt mal, entweder ein Problem damit haben muss oder total gut damit zurechtkommen muss. So geht in jede Richtung und es ist ein ganz individueller Prozess und da kommen häufig auch nochmal andere Themen mit auf. Ne? Also es geht meist auch nicht nur um den Schwangerschaftsabbruch, sondern dann um partnerschaftliche Probleme. Dann wird die Partnerschaft auch hinterfragt, ne? Auch je nach Umgang mit dem Schwangerschaftsabbruch, wie der Partner letztendlich auch dazu steht oder genau damit umgeht.
Das kann ich mir vorstellen. Wenn du das so sagst, dann denke ich, das berührt ja so viele Punkte im Leben, ne?
Ja.
So angefangen von, du hast gesagt, Scham und Schuld, die auftreten können, ne? Was heißt das für mich? Wie stehe ich dazu? Wie gehe ich damit um? Was berührt mich vielleicht an meiner eigenen Geschichte oder wirft mich zurück auf meine eigene Kernfamilie, in der ich aufgewachsen bin? Wie sind meine Lebensumstände? Wie ist meine Beziehung, die ich gerade führe? Was kann ich mir selber zutrauen, was nicht? Das zieht sich dann ja durch alle Bereiche.
Ja. eben genau, also wie du schon gesagt hast, ganz viele Themen auf, die eben auch die Ursprungsfamilie betreffen. Und das ist eben die Schwierigkeit aufgrund der Regelungen, der geringen Zeit letztendlich, die Personen haben, um diese Entscheidung zu treffen. Weil wenn dann, ich sage jetzt mal, große Themen aufkommen, teilweise wird das Thema auch verdrängt, auch in der Partnerschaft, wird nicht angegangen, wollen wir eigentlich Kinder und so weiter, will ich eigentlich Kinder, wie stelle ich mir mich als Mutter auch vor, die kommen dann damit auf und dann muss aber eine Entscheidung getroffen werden und damit gelebt werden. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Entscheidung, eine sehr existenzielle Entscheidung, die da getroffen wird in kürzester Zeit, muss man ja mal dazu sagen.
Hast du es manchmal, dass Menschen irgendwann nach längerer Zeit wiederkommen? Also ich kann mir vorstellen, in so einer akuten Situation, wo es ja auch um Zeit dann geht und der Abbruch muss in einem bestimmten Zeitfenster dann ja auch geschehen, dass man es ja vielleicht nicht so schnell verarbeitet oder dann im Nachgang auch nochmal Sachen hochkommen, die jemanden dann länger begleiten.
Ja, tatsächlich, genau. Also wenn es zum Beispiel eine nicht entschiedene Person war, auch im Prozess, auch bei entschiedenen Personen, wo man einfach merkt, ja, die Person hat die Entscheidung zwar getroffen, aber hadert immer noch damit. Und nicht, weil sie die Entscheidung irgendwie bereuen würde oder hinterfragt, sondern weil es einfach auch keine einfache Entscheidung ist. Die kommen entweder, um es gut zu verarbeiten, dann teilweise auch schon ein paar Wochen danach, wenn die Nachbesprechung, also wir bieten ja auch Beratung im Nachhinein an, oder melden sich auch Jahre später.
Gibt es da noch weitere Stellen, an die du gerne verweist?
Also der häufigste Verweis ist, glaube ich, tatsächlich eine Psychotherapie und die Aufklärung über Psychotherapie, wie man einen Psychotherapieplatz findet, der Kostenerstattung, der Sprechstunde, also über all sowas sind viele leider auch nicht aufgeklärt und kennen die ganzen Wege nicht. Dahin verweise ich dann oft, wenn ich merke, es ist also sehr viel allgemeiner und ja, der Auslöser ist vielleicht der Schwangerschaftsabbruch, aber da sind noch sehr viel tiefer liegende Themen, die ich nicht aufarbeiten kann mit der Person.
Wie ist es, wenn du eine entschiedene Person hast, eine Person, die sich klar entscheidet, ich möchte kein Kind, ich möchte nicht in der Elternrolle sein und zeitlich ist es aber nicht mehr möglich, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen? Welche Möglichkeiten gibt es dann?
Also in Deutschland ist dann ein Schwangerschaftsabbruch nicht mehr möglich. Der Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland ja nur bis zur 14. Schwangerschaftswoche möglich. Daher gibt es in Deutschland die Möglichkeit, sich für eine andere Form der Kindsfreigabe zu entscheiden. Also häufig kommen dann oder melden sich dann diese Personen direkt bei uns oder es kommt erst viel später auf, dass das Krankenhaus sich bei uns meldet, weil es zu einer anonymen Geburt gekommen ist und wir dann auch verpflichtet sind, ins Krankenhaus zu fahren, unverzüglich, um eben in jede Richtung beraten zu können. Also zum Beispiel auch nochmal im Leben mit Kind zu ermöglichen, ne, ob es dafür irgendwie Wege gibt. Übrigens auch im Rahmen des Schwangerschaftskonfliktgesetzes. Also auch da ist dieser Blickwinkel nochmal wichtig, auch in diese Richtung zu überlegen, ob es da noch Möglichkeiten gibt, zum Beispiel mit Bundesstiftung für Mutter und Kind, ne, ob das eine Möglichkeit wäre, aus finanzieller Sicht da nochmal zu unterstützen. Aber ansonsten ist es so, dass es verschiedene Formen von Kindsfreigaben gibt. Das heißt, diese Person muss dann auch, und es ist eine Herausforderung, muss diese Schwangerschaft austragen. Und da muss man sich mal überlegen, was das für eine psychische Belastung ist für diese Person, die ja dann 9 Monate mit dieser Schwangerschaft irgendwie auskommen muss. Das alleine ist ja schon, muss man sagen, ein Geschenk letztendlich, dass diese Person dieser Schwangerschaft dann auch mitgibt, selbst wenn sie sich für die Kindsfreigabe entscheidet. Also da habe ich einige Frauen begleitet und ehrlich gesagt finde ich das ziemlich stark, was sie eigentlich schaffen, ne, auch diese Entscheidung zu treffen. Jedenfalls können sie sich dann für vertrauliche Geburt entscheiden, zum Beispiel eine anonyme Geburt oder die offene Adoption.
Was ist denn der Unterschied zwischen einer anonymen und einer vertraulichen Geburt?
Genau. Ich fange mal an mit der Babyklappe. Und zwar war das so eine der wenigen Möglichkeiten für Personen, die die Schwangerschaft nicht behalten konnten und eben auch keinen Schwangerschaftsabbruch mehr machen konnten, die Schwangerschaft abzugeben nach Geburt. Die Geburt hat dann aber in der Regel unter medizinisch sehr fragwürdigen Umständen stattgefunden, meist zu Hause. Und das kann im schlimmsten Fall eben auch zum Tod führen. Also je nach Gesundheitsbedingungen etc. Und 2014 wurde dann, um das zu umgehen, also einen medizinisch sicheren Zugang zu gewähren, wurde die vertrauliche Geburt eingeführt. Dadurch sind auch mehr Babyklappen zurückgegangen, also die wurden dann geschlossen. Es gibt aber auch noch Babyklappen, es gab ja auch vor kurzem irgendwie noch ein Jubiläum. Ich glaube, in Hamburg gibt es noch ungefähr 4. Aber seit dem Gesetz, seit der vertraulichen Geburt, sind die Kindsabgaben durch die Babyklappe auch zurückgegangen. Zur vertraulichen Geburt ist wichtig zu wissen, dass Menschen, die eben vertraulich entbinden möchten, pseudonymisiert entbinden im Krankenhaus. Das heißt, sie geben keine Versichertenkarte ab. Das ist ganz wichtig. Sonst kann keine vertrauliche Geburt stattfinden. Und der Unterschied zur anonymen Geburt ist eben, dass das Kind nach spätestens 16 Jahren erfahren darf, wer die leibliche Mutter oder die leiblichen Eltern waren. Also ja, ich habe bisher so ein bisschen auch den Vater rausgelassen. Das ist gar nicht beabsichtigt. Auch in der Schwangerschaftskonfliktberatung zum Beispiel sind auch Männer dabei und teilweise kommen auch Männer zur Verarbeitung einzeln in die Beratung. Und auch bei der vertraulichen Geburt ist es so, dass es leider auch so ist, dass die Frauen häufig in sehr prekären Situationen sind und diese Schwangerschaften durch Gewalteinfluss zum Beispiel entstanden sind, als Beispiel jetzt nur, wo dann der Mann, ich sage jetzt mal, auch außen vor gelassen wird, ganz bewusst auch zum Schutz des eigenen Lebens, aber auch zum Schutz des Lebens des ungeborenen Kindes in dem Moment. Und ja, das ist einfach die Möglichkeit für die Person, sicher zu entbinden und dann wirklich auch erstmal so ein bisschen, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, die Ruhe zu haben danach. Weil der Unterschied auch bei der offenen Adoption ist zum Beispiel, dass die Person immer noch sorgeberechtigt ist bis zu 8 Wochen nach der Entbindung. Ja, und bei der vertraulichen Geburt, das ist die rechtliche Pflicht letztendlich, direkt nach Geburt nicht mehr vorhanden. Das heißt, das Jugendamt übernimmt die Sorge und es wird direkt auch eine Adoptivfamilie oder eine Bereitschaftspflege organisiert, sodass die Person eben zur Ruhe kommen kann und Zeit für sich auch wieder hat, das Ganze zu verarbeiten. Also, weil wir jetzt nicht von einer Schwangerschaft reden, die erstens selbstbestimmt war, häufig, oder ja, in einer Situation entstanden ist, die einfach eine schwierige Grundvoraussetzung für die Person, aber auch für das Kind letztendlich mit sich bringt.
Ich frage mich gerade, wie es dann in dem Fall ist, ne? Wenn es Beziehungen gibt, die vielleicht schwierig sind, wo es auch keine gewollte Schwangerschaft war und manchmal sind solche Beziehungen ja aber auch sehr stabil. Und dann frage ich mich, wie kann eine Frau in der Situation oder wie kann eine schwangere Person in der Situation trotzdem gut selbstbestimmt entscheiden?
Ja, kommt tatsächlich vor. Und wichtig dabei ist, also wenn es eine Diskrepanz gibt, und die gibt es, dass Frauen bei sich bleiben mit der Entscheidung, also nicht für jemand anderes entscheiden, nicht für den Partner, nicht für die Gesellschaft, nicht für die Eltern und so weiter, also weil da der Erwartungsdruck dann doch auch hoch ist, also vor allem allein schon angefangen bei der Frauenärztin, die dann gratuliert, ja, also ganz schwierendes Thema. Da entsteht schon der Druck, ich muss diese Schwangerschaft irgendwie behalten und es ist was Positives, was ja für viele tatsächlich gar nicht der Fall ist. Ja, und das Ambivalenzenaufkommen ist völlig normal. Und wichtig für diese Person ist dann, also für die Frau letztendlich, aber auch für das Paar insgesamt, ja, so um eben diese Stabilität nicht zu gefährden, sollte die Frau ganz bei sich bleiben, gut überlegen, was sind ihre persönlichen Gründe. Also nicht, weil du die Schwangerschaft nicht behalten möchtest, das entscheide ich mich jetzt für den Abbruch, sondern weil ich es mir nicht vorstellen kann, alleinerziehend zu sein oder mir die finanziellen Möglichkeiten einfach nicht ausreichen, weil ich noch mitten im Beruf stehe oder eine Ausbildung und so weiter. Also die eigenen persönlichen Gründe sind da ganz wichtig, sich vor Augen zu halten, damit man eben auch Jahre später nochmal darauf zurückgreifen kann, sagen kann, gut, wäre ich wieder in der Situation, würde ich wieder so entscheiden. Wir wissen ja nicht, was in 5 Jahren passiert. Das heißt, nach vorne blicken kann man nicht. Man kann nicht in die Zukunft schauen. Man kann nur vor dem Hintergrund der aktuellen Situation entscheiden. Und da legen wir den Fokus drauf in der Beratung. Und es gilt auch für den Partner letztendlich. Ne? Also es gilt für beide, da gut für sich eine eigene Entscheidung zu treffen und gut gemeinsam dann auch über diese eigene Entscheidung zu sprechen und offen darüber zu sprechen. Keine Angst davor zu haben, dass man dann deswegen verurteilt wird. Gerade Männer, die es häufig gut meinen, sagen, ich gehe jede Entscheidung mit, aber teilen gar nicht mit, welche Entscheidung sie selbst treffen würden. Ja, und dabei bleibt dann die Verantwortung ganz bei der Frau, ne, die sich dann damit alleingelassen fühlt. So, das ist ein häufiges Problem.
Wie läuft so ein Entscheidungsprozess bei noch nicht entschiedenen Menschen ab? Was spielt da eine Rolle?
Bei noch nicht entschiedenen Personen geht es vor allem darum, Entscheidungshilfen mitzugeben. Das heißt, erstmal den Druck rausnehmen. Es gibt ja die Beratungsregelung und da muss man sagen, das hat auch den Vorteil, dass es eine Bedenkzeit von 3 Tagen gibt. Ja, es kann für einige Personen, die so schnell wie möglich den Abbruch machen möchten, natürlich schwierig sein, diese 3 Tage auszuhalten. Aber wenn man noch in der Ambivalenz steckt, kann das sehr hilfreich sein, weil man sich dann nochmal die 3 Tage eben die Zeit nehmen kann, mindestens zu überlegen, also in beide Richtungen zu überlegen. Ne? Also getrennt voneinander, den einen Tag zum Beispiel aufzuwachen und also mit der Entscheidung aufzuwachen, ich behalte die Schwangerschaft, wie fühlt sich das eigentlich an? Also wirklich auch ins Gefühl zu kommen und das, also diese Entscheidung sozusagen durch den Tag zu tragen und zu gucken, was für Gedanken, Gefühle kommen da auf, sich das vielleicht auch aufzuschreiben, vielleicht einen Tag Pause und dann auch nochmal die Entscheidung aufzuwachen, ich mache den Abbruch, wie geht es mir damit eigentlich, ne? Was für Gedanken kommen auf. Und damit dann vielleicht auch nochmal in die Beratung zu kommen, das zu besprechen, was da aufgekommen ist, zu sortieren. Also es geht vor allem darum, Gefühle zu sortieren, ja, weil wenn man erstmal diese Nachricht bekommen hat, man ist schwanger, man hat gar nicht damit gerechnet, ist man im Schock. Ja, und häufig, deswegen gibt es ja auch diese Beratungsregelungen mit der Bedenkzeit, häufig ist es erstmal, ich sage jetzt mal, auch so eine Schockreaktion, dass man direkt sagt, auf gar keinen Fall. Ein bisschen Zeit, die vergeht, kann sich das aber aufweichen, muss aber auch nicht. Ja, häufig ist so der erste Impuls auch der Richtmittel, sage ich mal, der sich dann auch nicht verändert. Aber es ist schon hilfreich, auch wenn ich entschieden bin, trotzdem auch nochmal in die andere Richtung zu überlegen. Ne? Wie wäre es eigentlich, wenn ich mich jetzt zum Beispiel doch für die Schwangerschaft entscheide? Ja? Wie fühlt sich das denn eigentlich an? Und das heißt, nicht nur, weil man in diese Richtung überlegt, dass man sich dann auch dafür entscheidet. Das ist häufig so die Angst, dass wenn ich das zulasse, ich mich dann eventuell dafür entscheiden könnte. Also vielleicht ist das ja auch, vielleicht ist ja auch was dran. Ne? Also häufig ist ja auch so die Angst vor etwas, die Lust auf etwas, ja, und dann auch mal zu überlegen, was könnte denn helfen, um sich dann doch auch für die Schwangerschaft zu entscheiden, ja, also was braucht die Person, um sich für die Schwangerschaft zu entscheiden, und dann kann trotzdem bei rauskommen, ne, so schwierig diese Entscheidung auch ist, dass der Abbruch in der aktuellen Situation doch die bessere Entscheidung ist. Es geht nicht um eine richtig oder falsche Entscheidung letztendlich, sondern um die bessere Entscheidung vor dem Hintergrund der aktuellen Situation.
Da spielen ja ganz viele Faktoren eine Rolle und ich kann mir vorstellen, dass man da auch sehr verkopfen bei kann. Und du sagst, es ist wichtig, ins Gefühl zu kommen. Gibt es sowas, wo du sagst, ja, oder ich frage mich, was gibt eigentlich den Ausschlag? Was ist es im Endeffekt, was dann eine Entscheidung möglich macht?
Es wird nie eine 100%ige Entscheidung geben. Denn das ist so die Erfahrung, die wir hier auch in der Beratung machen und auch den Personen mitgeben letztendlich. Also es gibt nie die Garantie. Genau, also es gibt nie eine 100%ige Entscheidung. Das ist, glaube ich, auch wichtig, sich selbst vor Augen zu führen und sich dann nicht den Druck zu machen, dass man total dahinter stehen muss. Ja, eine gewisse Ambivalenz ist auch völlig normal und auch gesund, wenn man diese Ambivalenz zulassen kann und eben auch merkt, dass es nicht nur einseitig ist und man auch einen Teil vielleicht betrauern kann oder auch wütend ist und das auch zulassen kann, wie gesagt. Die Frau.
Na, ich frage mich, was, du hast gesagt, es gibt keine 100%ige Entscheidung. Und ne, im Endeffekt, ne, wenn ich jetzt 50-50 innerlich wirklich, wirklich wäre, so was macht das 1% in die eine oder andere Richtung? Oder
ja.
Oh. Was gibt den Ausschlag?
Ganz, ganz herausfordernd auch für die Personen allein. Also wenn es da so eine Ambivalenz gibt, also man wirklich in der Mitte steht und es gibt es, ist es teilweise so, dass diese Person häufig oder ja gar nicht mal so selten bis zum Ende der Beratungsregelungen nicht entscheiden können. Dann entscheidet die Zeit. Das ist die häufigste Schwierigkeit auch. Und teilweise wird das auch in Kauf genommen. Ne? Also entweder nicht bewusst zu entscheiden und dann die Zeit entscheiden zu lassen und sich dann für die Schwangerschaft zu entscheiden oder eben die Zeit entscheiden zu lassen in der Hoffnung, dass es vielleicht auch noch einen Abgang gibt. Das, also Hauptsache, man trifft die Entscheidung nicht selber, ist so ein bisschen die Devise teilweise. Und was so ausschlaggebend sein kann, ist oft eine Tendenz. Also, dass man überlegt zum Beispiel, was braucht die Person, um nochmal in Richtung Schwangerschaft behalten zu überlegen, ne, was könnte da hilfreich sein? Ist das irgendwie eine Unterstützung von einer bestimmten Person? Sind das finanzielle Möglichkeiten? Ist das nochmal eine Abklärung mit dem Partner? Ne, also irgendwas, was offen geblieben ist oder ja, eine Rückversicherung oder in die andere Richtung, also ne, den Schwangerschaftsabbruch dann doch zu erwägen, kann man, also kann ich jetzt nicht so allgemein sagen. Es ist sehr, sehr individuell.
Und wenn du sagst, was kann helfen, und du hast ja einmal vorhin schon gesagt, bei der Entscheidung für eine Schwangerschaft, die Bundesstiftung Mutter-Kind, da wäre meine Frage ja sowohl in die eine oder auch als in die andere Richtung. Was kann danach helfen nach der Entscheidung? Welche Stellen, welche Möglichkeiten gibt es noch?
Ja, wenn es zum Beispiel finanzielle Themen sind, ja, dann verweise ich auf die Beratung mit einer Kollegin, die auch zu sozialen Hilfen beraten kann. Da kann ich jetzt nicht das Fass aufmachen, weil ich da einfach ja inhaltlich nicht so bewandert bin. Und die Person bekommt dann eben auch die Möglichkeit, alle Informationen zu bekommen, welche finanziellen Möglichkeiten sie noch hat. Also mit Berechnung von Elterngeld und all dem, was sozusagen da für wichtig ist, damit sie gut informiert ist. Also das ist ja auch unser Auftrag, also die Informationen mitgeben zu können, um einen fundierte Entscheidung treffen zu können. Also das ist häufig, ich sage jetzt mal, das Wichtigste, wenn die Person alle Informationen für sich hat und vor dem Hintergrund dann eben auch entscheiden kann. Ja, also wenn es finanzielle Möglichkeiten sind, dann eben dahingehend nochmal die Beratung zu bekommen, psychologische Beratung, wenn es Unsicherheiten sind, ne, auch da nochmal hinzuschauen, eher vor dem Hintergrund dieser knappen Zeit. Ne, das ist echt sportlich. Beantwortet ist eine Frage.
Ja, ich war gerade noch bei dem Gedanken, dass es beides sein kann. Entscheide ich mich dafür, was brauche ich vielleicht an Rahmenbedingungen und Unterstützungsmöglichkeiten, ob es jetzt finanziell ist oder ob es emotionale Unterstützung ist oder zeitliche oder. Mhm. Und wenn ich mich in die andere Richtung entscheide, gegen eine Schwangerschaft, was brauche ich dann vielleicht, ne, zur Verarbeitung, vielleicht zum Betrauern, zum Austausch oder auch darin, vielleicht meiner Familie zu begegnen, meinem Partner, meiner Partnerin zu begegnen.
Ja. Also was die Person vor allem braucht, ist den Raum darüber zu sprechen, sei es mit einer dritten Person, wie zum Beispiel uns als BeraterInnen oder dem Partner, Freunden, Familie. Aber häufig wird auch der Wunsch geäußert, in einer Selbsthilfegruppe zum Beispiel, sich damit zu zeigen, auch Gleichgesinnte, sage ich mal, auch zu finden, weil in Freundschaften ist es häufig schwierig, gerade dann, wenn eine andere Freundin schwanger ist. Ja, oder gerade eine Fehlgeburt hatte, ne, dass man sich dann mit den eigenen Themen auch gar nicht so zeigen möchte. Häufig sind es aber auch Personen, die ohnehin Schwierigkeiten haben, Hilfe einzufordern, ne, oder ja, den Raum auch zu nehmen für sich, für ihre Anliegen, für ihre Bedürfnisse. Und darüber wird häufig gesprochen, in der Beratung zum Beispiel. Ne, also sie dahingehend zu motivieren, auch über die Schwierigkeit zu sprechen, warum es denn schwerfällt.
Vielleicht ist eine gerade schwanger, eine andere hat einen unerfüllten Kinderwunsch, die nächste Person hatte eine Fehlgeburt. Wie kann es gelingen, eine Sprache zu finden? Oder ist die Antwort eigentlich eine andere?
Ich glaube, das fängt in erster Linie bei der Person selbst an, dass die Person für sich selbst versteht, was mit ihr los ist, ja, wie es ihr geht, dass sie sich selbst sortieren kann. Dafür ist eben der Raum in der Beratung da, um genau zu verstehen, ne, woran liegt es denn eigentlich, dass vielleicht die Sprache fehlt. So, und was sagt mir diese Sprache eigentlich, die nonverbal da ist, sich irgendwie körperlich vielleicht äußert oder in bestimmten Handlungen so, aber nicht versprachlicht werden kann. Und das dann besser zu verstehen, also einen Zugang zu sich selbst erstmal zu finden, damit diese Person dann auch den Zugang zu anderen finden kann. Also auch das bleibt frei. Es muss ja nicht sein, dass sie sich dann den anderen öffnet, aber häufig ist das Bedürfnis, sage ich mal, auch da. Und oft reicht es aber auch schon, den eigenen Zugang gefunden zu haben. So, für die weitere Verarbeitung. Also da werden die meisten Personen dann auch sehr selbst sehr kreativ, sobald der Knoten erstmal gelöst ist, der innere Zugang da ist.
Jetzt denke ich gerade an die Paarberatung. Wie kriegt man da so einen Knoten zum Platzen?
Ui, da gibt es ja unterschiedliche Haltungen. Du wolltest ja aber auch mit meiner Kollegin sprechen, Gina, die dazu noch mal mehr erzählen kann. Ich kann aus meiner Perspektive als tiefenpsychologische Psychotherapeutin letztendlich auch erzählen, wie ich arbeite, und zwar emotionsfokussiert vor allem. Natürlich auch mit den unbewussten Konflikten, die aber in der Beratung, ich sage jetzt mal, teilweise auch schwierig sind aufzudecken, klar, weil es ein langwieriger Prozess auch in der Therapie alleine wäre. Und in der Beratung, wenn man sich einmal im Monat sieht, ist das nicht so einfach. Aber da ist es vor allem wichtig, mit den Paaren auf einer emotionalen Ebene ins Gespräch zu kommen. Also nicht nur sachlich über den Haushalt zu sprechen, sondern ne, den symbolischen Betrag letztendlich auch zu verstehen. Also was bedeutet das denn eigentlich? Ja, wenn ein Streit aufkommt, weil da irgendwie Essensreste im Spülbecken vorgefunden werden. So, ne? Was steckt da eigentlich hinter? Welcher eigentliche Konflikt? Und das sind nicht die Essensreste.
Was ist denn vielleicht wichtig für Paare bei einer Fehl- oder Totgeburt?
Vielleicht ist da auch wichtig zu erwähnen, dass die Trauerprozesse ganz unterschiedlich verlaufen. Also Männer trauern wirklich teilweise ganz anders als Frauen. Ne? Frauen haben auch nochmal einen ganz anderen Zugang, weil sie diese Schwangerschaft körperlich getragen haben, immer erlebt haben, gespürt haben. Und das ist für Männer das häufigste Problem, dass sie es nicht so richtig nachvollziehen können, was es eigentlich bedeutet, weil sie die Vaterschaft, Elternschaft letztendlich erst mit der Geburt so richtig verstehen. Ne? Genau, das ist so ein häufiges Problem, das dann in der Beratung auch aufkommt, und das zu normalisieren und aber auch dafür zu sorgen, dass der Partner sich dann trotzdem nicht ganz zurückzieht, sondern eben auch den Raum hält für Gespräche. Ne? Also Gespräche sind auch da sehr wesentlich.
Ich mache nochmal einen Sprung. Was sind denn so typische Probleme oder Krisen während Schwangerschaften?
Häufiger schon Vorbelastung, also schon vor der Schwangerschaft, wie zum Beispiel Angsterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen, also Diagnosen, psychiatrische, die damit reinspielen. Aber auch, wenn das alles vorher gar kein Thema gewesen ist, dann die Angst, die aufkommt, was ja die neue Rolle eigentlich bedeutet. Ne? Also dann diese ursprünglichen Themen, die du am Anfang ja auch schon angesprochen hattest. Was bedeutet es eigentlich? Wie habe ich meine eigene Mutter erlebt? Wie werde ich meine Mutterschaft füllen? Wie möchte ich es gestalten? Sowohl als Mutter als auch als Vater. Ich glaube, das sind so die häufigsten Themen. Also auch medizinisch betrachtet teilweise, wenn es zum Beispiel Suchterkrankungen gibt oder gab und man dann den Konsum aufgegeben hat oder nicht aufgeben konnte, ne? Also welche Möglichkeiten da bestehen, auch da über die Schuldgefühle zu sprechen, ne? Auch die Risiken letztendlich, also da sind wir ja sehr breit aufgestellt, wie gesagt, auch mit MedizinerInnen, die da sehr gut aufklären können und wo wir dann auch nochmal Wege mitgestalten können in Richtung Suchtberatung etc.
Was waren entscheidende Dinge, die du hier im Laufe deiner Arbeit gelernt hast?
Oh, vor allem die Diversität. Also die Diversität an Themen, die Schwangerschaften mitbringen, die Partnerschaften mitbringen, die Sexualität letztendlich mitbringt. Also wie vielfältig das ist. Und das versuche ich auch immer in nicht allen Beratungen, das ist gar nicht möglich, aber so von der Haltung auch in Beratungen mitzugeben, dass Menschen, die hierher kommen, was ja auch unser Auftrag ist, politisch irgendwie aufzuklären, dass das, was wir in den Medien sozusagen mitbekommen an Familienbildern, dass Schwangerschaft irgendwie das Tollste der Welt ist und Kinder kriegen und so weiter, etwas, ein Ziel ist, das man erreichen müsste, dem ist halt nicht so. Und das ist auch nicht, also kein einfacher Weg letztendlich, und der ist, wie gesagt, sehr, sehr, sehr unterschiedlich und sehr individuell. Und wie schön, dass wir hier eigentlich auch selbstbestimmt entscheiden dürfen, ja, wenn wir das mehr zulassen würden. Also eigentlich kriege ich hier auch die Probleme, sage ich mal, mit die durch die Gesellschaft, eben auch durch die Politik, durch die Medien geschaffen werden, wie schwer es den Menschen eigentlich fällt, zu sich zu stehen, ja, sich dann auch für einen Abbruch letztendlich zu entscheiden und zu sagen, ich möchte gar keine Kinder. Also ich sage jetzt mal, es wird normalisiert, schwanger zu bleiben und Kinder zu bekommen, aber Kinderlosigkeit ist immer noch ein Tabu letztendlich. Beziehungsweise auch nicht unbedingt tabuisiert. Es wird mittlerweile mehr darüber gesprochen, aber trotzdem immer noch mit dem Blick, ist sie vielleicht nicht beziehungsfähig oder ne, also steckt da irgendwas anderes dahinter. Also schon auch mit einer Wertung. Das finde ich schade.
Was sind Orte, die das aufbrechen?
Pro Familie. Nein, keine Ahnung. Also es können halt viel, viel mehr Orte sein. Oder es wäre schön, wenn es mehr Orte geben würde. Aber es sind Orte wie zum Beispiel auch Gespräche mit FreundInnen. So.
Wollte ich gerade sagen, so dass eine, ne, Ort ist vielleicht falsch formuliert, aber was, ne, was bräuchte es, um dafür vielleicht so Mikromomente zu schaffen oder Gelegenheiten, wo was anderes entstehen kann.
Ganz unterschiedliche Orte, wie zum Beispiel auch zur Frauenärztin zu gehen und dann zu erfahren, dass man schwanger ist, ja, und nicht gleich beglückwünscht zu werden, sondern eben, ne, dass auch gefragt wird, und das findet teilweise auch statt, ne, wie geht's Ihnen eigentlich mit dieser Information so? Und man muss dazu sagen, wir in Hamburg sind wirklich gut ausgestattet, auf was Schwangerschaftsabbrüche angeht, also mit Praxen, mit Frauenärztinnen, die gut aufgeklärt sind, auch da bin ich ganz froh, in Hamburg zu arbeiten und nicht in Bayern. Ja, da sieht die Versorgungslage nochmal ganz anders aus. Und auch der Druck ist da nochmal ganz anders.
Ja, ich habe gehört, in Bayern gibt es wirklich nur so eine Handvoll Praxen.
Ja. Mhm. Ich glaube, in bestimmten Regionen ist es auch teilweise nur ein Arzt.
Was sind denn die goldenen und was sind die schwierigen Momente für dich hier in deiner Arbeit?
Die goldenen Momente sind vor allem die Momente, egal in welcher Beratung, wenn da, ich sage jetzt mal, so ein Knoten gelöst wird. Egal in welche Richtung. Also wenn ich einfach mitbekomme, die Beratung war hilfreich, die Person fühlt sich besser auch mit dem Thema, mit dem die Person eben in die Beratung gekommen ist. Also man konnte irgendwie wirksam sein. Die schwierigen Momente sind eben genau das Gegenteil. Also wenn man merkt, man ist, das kann nicht wirksam sein, wie zum Beispiel, was ja auch nicht unser Beratungsfeld ist, wenn es um Gewalt geht. Na, da gibt es andere Beratungsstellen für, aber teilweise auch, würde ich jetzt sagen, auch viel zu wenig Möglichkeiten dahin zu verweisen. Und die Beobachtung ist auch, dass es seit der Pandemie vor allem verstärkt irgendwie auftritt, also häusliche Gewalt, ne, Überforderung, Belastung, das mitzubekommen und auszuhalten. Also teilweise sind wir auch nicht in der Lage, dann ja immer wirksam zu sein, immer zu helfen. Also schon mit Vermittlung verweisen, aber da bleibt dann auch bei der Person, ob sie sich diese Hilfe weiterholt.
Ja, das heißt, da gibt es auch viel Hilflosigkeit auszuhalten.
Ja.
Ich habe ja immer eine Frage von der letzten Person oder in dem Fall von den letzten Menschen, die bei mir zu Gast waren. Und ich war das letzte Mal bei Hamburg Leuchtfeuer im Hospiz. Und die beiden haben die Frage für dich: Wie bist du denn eigentlich auf deinen speziellen Bereich gekommen, in dem du bist? War das ein gerader Weg? Hast du immer gewusst, dass du das machen willst? Oder waren das zufällige Wendungen?
Also, dass ich Psychologie studieren wollte, war mir schon recht früh klar. Nur, ich sage jetzt mal, das Vertrauen darin, dass ich auch diesen Studienplatz bekomme, war nicht von Anfang an gegeben, vor allem, weil es mir auch nicht, ich sage jetzt mal, von den LehrerInnen zugetraut wurde. Also mir wurde empfohlen, eine gute Ausbildung zu machen, anstatt das Abitur als Beispiel. Von daher, es hat mich, glaube ich, auch sehr gereizt und motiviert, weiterzumachen. Und für mich war klar, etwas im sozialen Bereich zu machen. Das größte Ziel war eigentlich Psychologie. Deswegen hatte ich mein Abi auch entsprechend auf einer Fachoberschule gemacht mit Psychologie als Leistungskurs. Und genau, mir war auch sehr früh klar, dass ich dann den weiteren Weg als Therapeutin einschlagen möchte und nicht in der Forschung zum Beispiel arbeiten möchte. Genau. Und jetzt mit Pro Familia ganz speziell war mir einfach wichtig, dass ich raus aus der Klinik komme, weil die Situation in der Klinik wirklich dramatisch ist vom Personal und der Qualität letztendlich, die da geboten wird. Und ich das so nicht mehr ausgehalten habe im Rahmen der Ausbildung nicht und mit Nebenjobs. Mir war einfach wichtig, Zeit für den Menschen zu haben, der vor mir sitzt. Und das habe ich hier mit Pro Familia. Wir können uns, dürfen uns die Zeit nehmen, die es braucht. Also jetzt auch nicht endlos, aber mehr Zeit als in der Arztpraxis oder in der Klinik. Und das war mir wichtig und vor allem war mir wichtig, in einer Beratungsstelle zu arbeiten, die sich politisch engagiert. der erste Satz von meiner Geschäftsführung war auch, naja, du bist ja Kurdin, also ich habe einen kurdischen Migrationshintergrund. Als Kurdin kannst du ja nicht apolitisch sein. Also es war sozusagen auch mit ein Grund, weshalb ich unter anderem auch die Stelle hier bekommen habe. Also genau, ja, Pro Familia deckt so gut wie alle Interessen ab, die ich einfach habe. Also es ist für mich nicht so ein Job, zu dem ich gehe und das Gefühl habe, ich muss arbeiten, sondern klar arbeite ich hier. Aber es fühlt sich einfach selbstbestimmter an.
Ich denke gerade spannend, weil wir haben ja viel über Entscheidungen gesprochen. Und wenn ich dir so zuhöre, dann denke ich, Mensch, da hast du früh irgendwie ein klares Bild gehabt. Mhm. Also du hast dich früh entschieden für das, was du machen möchtest.
Ja, ich musste dann aber auch immer mit diesen Entscheidungen leben, also einen Umgang damit finden. Es war nicht immer einfach. Also selbst ne, wenn ich diese Entscheidung bewusst getroffen habe, musste ich ja einen Umgang damit finden, dass ich eben auch zum Beispiel in die Statistikprüfung musste. War nicht einfach. Also es gab auch Herausforderungen. Und das, ich kann jetzt aber sagen, also rückblickend, das war für mich auf jeden Fall die bessere Entscheidung. Und dann, also ich bin ganz froh, so früh auch ein gutes Gefühl gehabt zu haben, in welche Richtung ich gehen möchte, langfristig. Also ich habe Kolleginnen und Freundinnen, die Ärztinnen sind und ja Nachtschichten machen müssen und so weiter. Ich habe damals schon geguckt, wie die Arbeitszeiten des Psychologen sind. Also, mir war ganz wichtig, dass ich nicht am Wochenende arbeiten muss. Ja, und auch das braucht ihr eben die Information, ne? Also wie beim Abbruch eben auch. Man braucht die Information, um vor dem Hintergrund entscheiden zu können.
Kommt daher deine Gewissheit oder woher kommt die?
Welche Gewissheit meinst du?
Ja, die Gewissheit, dass du früh gesagt hast, ja, ich möchte am liebsten Psychologin werden. Und dann auch die Gewissheit, okay, ich möchte auch Therapeutin werden.
Ich kannte, glaube ich, ganz gut auch meine Fähigkeiten. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Ne? Auch egal, wie man sich entscheidet, immer vor dem Hintergrund der eigenen Möglichkeiten auch zu überlegen, was ist realistisch. Ich hätte niemals Mathe studieren können, weil ich absolut nicht mit Zahlen arbeiten kann. Deswegen auch das Thema Statistik, das hat mir schon noch Angst gemacht. Aber was ich im Rahmen des Studiums letztendlich auch gelernt habe, ist zum Beispiel auch das, das ist zum Beispiel etwas, das kann ich jetzt mal ergänzen, etwas, was ich lernen möchte auch oder wo ich gerade auch dabei bin. Ich stelle mich hier mit diesem Podcast tatsächlich auch meine eigenen Angst, mich ja vor anderen zu zeigen und öffentlich zu sprechen auch, ne? Also vor großen Gruppen. Das hat sich schon gebessert, aber es ist immer noch mit einer Luft nach oben. Und das war im Studium auch so ein Stolperstein, wo ich am Anfang dachte, ui, kann ich das überhaupt Referate halten? Ja, damit alleine fing es schon an, also genau.
Ja, nee, finde ich total spannend, ne? Weil auch darin findet sich ja so viel wieder, auch ne, über die Themen, über die wir hier gesprochen haben. Ja. Ich kann das gut verstehen. Statistik hatte ich auch sehr viel Respekt vor. Ich war froh, als ich das hinter mir hatte.
Das glaube ich.
Ja, Berivan, welche Frage möchtest du denn der nächsten Person stellen, die hier ist?
Und ich weiß jetzt noch gar nicht, wer kommt, ne? Wer als nächstes kommt, okay. Ich würde die Frage stellen, welche Charaktereigenschaft hilfreich ist, um in dem Bereich arbeiten zu können, in dem die Person arbeitet.
Berivan, gibt es was noch ungesagt oder ungefragt geblieben ist, aber hier noch Platz finden sollte?
Es war jetzt vielleicht so ein bisschen verwirrend, muss ich sagen, mit so vielen Themen. Also man könnte noch ewig über Schwangerschaftsabbrüche sprechen, aber auch über die vertrauliche Geburt und über die vertrauliche Geburt haben wir wenig gesprochen. Mir ist da einfach wichtig, dass alle Menschen eigentlich informiert sind, egal ob Frau oder Mann oder divers, trans und so weiter, also Sternchen, einfach über die Möglichkeit Bescheid wissen, dass es die vertrauliche Geburt gibt, sich über die Rechte letztendlich auch gut informieren sollten. Darüber haben wir wenig gesprochen, also was auch Voraussetzungen sind letztendlich, damit es auch zu einer vertraulichen Geburt kommen kann. Ne? Weil es häufiger Stolpersteine gibt, dass eben, ne, weil eben die Versichertenkarte dann doch eingelesen wird, eine vertrauliche Geburt gar nicht mehr möglich ist. Und das wäre immer noch besser auch im Sinne des Kindes letztendlich, also besser als eine anonyme Geburt zum Beispiel. Ja, weil es dann noch Möglichkeiten gibt, was über die Mutter zu erfahren nach 16 Jahren. Das ist bei einer anonymen Geburt eben nicht möglich. Oder der Babyklappe, erst recht nicht.
Ne? Gibt es da noch weitere Voraussetzungen, bis auf die Versichertenkarte?
Also vertraulich heißt, dass so wenig wie möglich Menschen darüber Bescheid wissen sollten, dass die Person schwanger ist. Bedeutet eben auch eine Geheimhaltung im Rahmen der Möglichkeiten. Wenn zum Beispiel ein Rettungsdienst gerufen wird, dann wird häufig empfohlen, sich vielleicht, wenn es möglich ist, auch vor die Wohnung zu stellen, damit man eben keinen Namen einsehen kann oder nicht weiß, wo die Person wohnt. Ja, aber auch für so Stellen, die damit dann in Berührung kommen, wie die Polizei oder andere Stellen, weil dann gesagt wird im Nachhinein, was ist mit dieser Schwangerschaft passiert? Ja, also die Person war ja schwanger, wenn es jemand mitbekommen hat. Wo ist das Kind jetzt hin? Also, dass mehr Menschen bewusst ist, dass es eben die vertrauliche Geburt gibt. Ja. Dass es eine Form der Kindsabgabe ist. Das ist wichtig.
Ja, du hast gesagt, die vertrauliche Geburt, die ist zu kurz gekommen. Da konnten wir jetzt noch mal ein bisschen was nachtragen. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das wäre noch mal wichtig?
Ich glaube, sonst ist einfach nur wichtig, dass in Fragen aufkommen, man nicht genau weiß, ist man bei Pro Familia richtig oder nicht. Einfach mal nachfragen. Wir haben Fachtelefone, also zum Beispiel für Paar- und Sexualberatung, findet man alles auf unserer Website, dass man da dann auch an Fachpersonal kommt, ans Telefon, kurze Fragen stellen kann, auch an unsere Ärztinnen, ne? Wenn es zum Beispiel um eine Verhütungsfrage geht oder man hat eine Diagnose bekommen, ist sich unsicher und braucht da vielleicht nochmal eine Zweitmeinung, auch dahingehend, genau. Also im besten Fall einfach offen bleiben und nachfragen. Wir können ja immer noch sagen, dass wir nicht die richtigen AnsprechpartnerInnen sind und verweisen letztendlich.
Also wir haben hier nur über einen kleinen Ausschnitt gesprochen und auch da haben wir gesehen, steckt da schon ganz viel drin.
Ja.
Und ihr habt hier die kurzen Leitungen.
Ja.
Ja, Berivan, dann ganz lieben Dank für deine Zeit und den Einblick in dein Thema.
Danke, dass du hier warst und dich für unseren Bereich interessierst oder interessiert hast.
Und dann an euch, die ihr zuhört, wie immer, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik habt oder sagt, ich habe auch ein spannendes Thema, in das ich gerne mal einen Einblick gebe, schreibt uns gerne eine E-Mail an ahoy@podcast0816.de. Wir freuen uns auch immer über Abonnements oder Kommentare und lesen die sehr gerne. Und dann sagen wir tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.